Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Die Flut in Australien lässt weltweit Rohstoffpreise steigen. Der Südsudan steht vor der Unabhängigkeit, doch bringt die auch Frieden? Dazu ein Schwerpunkt. Außerdem soziale Unrast im autoritären Tunesien und über Objekte der Begierde, die sich entblättern vor der scharfen Linse von Walter Pfeiffer. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Uli Zindl mit den Nachrichten.
In den Überschwemmungsgebieten Australiens nehmen die Schäden immer größere Ausmaße an. Nach neuesten Schätzungen dürften sich die Schäden und Ernteausfälle auf umgerechnet 8,5 Milliarden Franken belaufen. Unterdessen stabilisierte sich in der Stadt Rockhampton der Hochwasserpegel. Er blieb unter der befürchteten Marke von 9,40 Meter. Damit bleibt die Stadt weiterhin über eine Straße erreichbar. Wissenschaftler befürchten, dass die schmutzigen und zum Teil mit Giftstoffen belasteten Wassermassen das Korallenriff Great Barrier Reef beschädigen könnten. Die Lebensmittelpreise sind weltweit so hoch wie noch nie. Das zeigt der Preisindex der UNO-Organisation für Nahrung und Landwirtschaft, FAO, für Dezember. Ein FAO-Sprecher zeigte sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters besorgt über das schlechte Wetter, das die Landwirtschaft beeinträchtigt und die Preissituation noch verschärfen könnte. Im Jahr 2008 hatten hohe Lebensmittelpreise in zahlreichen Ländern zu Unruhen geführt. In Deutschland hat die Polizei ein ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied der Bayerischen Landesbank Bayern LB verhaftet. Die Staatsanwaltschaft untersucht, wie Gerhard Grybowski zu seinem Vermögen von 50 Millionen Dollar gekommen ist. Nach ersten Ermittlungen stammt das Geld aus einem Geschäft mit Anteilen an der Formel 1. Diese Anteile hatten der Bayerischen Landesbank gehört. Im Konflikt mit der EU hat die ungarische Regierung erstmals Gesprächsbereitschaft signalisiert in Bezug auf das neue ungarische Mediengesetz. Zuvor hat der EU-Kommissionspräsident Barroso bekräftigt, er habe Zweifel am neuen ungarischen Mediengesetz. Man prüfe, ob es gegen die Medienfreiheit verstoße. Ungarn werde die Resultate dieser Prüfung abwarten, sagte der ungarische Außenminister in Budapest, und dann entscheiden, was zu tun sei. Die EU hat an den Finanzmärkten die ersten 5 Milliarden Euro aufgenommen, um damit Irland zu stützen. Die Anleihen seien von Anlegern gut aufgenommen worden, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Die Nachfrage sei dreimal höher gewesen als das Angebot. Die EU steuert 54 der insgesamt 85 Milliarden Euro zur Rettung des verschuldeten Irlands bei. Die restlichen 40 Milliarden stellt der Internationale Währungsfonds zur Verfügung. In Madrid haben China und Spanien verschiedene Wirtschaftsabkommen unterzeichnet. Es geht um Verträge im Wert von 5,6 Milliarden Euro in den Bereichen Energie, Finanzen und Telekommunikation, wie die spanische Delegation bekannt gab. China wolle dem verschuldeten Spanien auch in schlechten Zeiten beistehen, sagte der chinesische Vizeregierungschef Li. Israel hat den Besuch des russischen Präsidenten Dmitri Medvedev absagen müssen wegen eines Streiks im israelischen Außenministerium. Präsident Shimon Peres entschuldigte sich telefonisch bei seinem russischen Amtskollegen Medvedev. Die beiden treffen sich nun nicht wie geplant Mitte Monat in Israel, sondern Ende Januar beim Weltwirtschaftsforum WEF in Davos. Im israelischen Außenministerium streiken die Mitarbeiter für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. In Deutschland sind nach Angaben der deutschen Regierung bis zu 3000 Tonnen Tierfutterfett hergestellt worden, die mit Dioxin verseucht sind. Das Fett sei an über 20 Futterhersteller in Deutschland geliefert worden, wo es dem Futter für Geflügel und Schweine beigemischt worden sei. Laut dem deutschen Landwirtschaftsministerium wurde das verseuchte Tierfutterfett nicht ins Ausland geliefert. Trotzdem soll in der Schweiz die Zahl der Stichproben bei Futtermitteln erhöht werden, wie das Bundesamt für Landwirtschaft in Bern angekündigt hat. Familien mit tiefen Einkommen hätten heute deutlich weniger Geld zur Verfügung als noch vor 10 Jahren. Das sagt der Gewerkschaftsbund. Nach Abzug von Steuern, Gebühren, Miete und Krankenkassenprämien habe eine vierköpfige Familie heute pro Jahr 1.400 Franken weniger als noch im Jahr 2000 zur Verfügung, hat der Gewerkschaftsbund berechnet. Die Höchstenlöhne seien dagegen in der gleichen Zeit explodiert. Gegen diese Entwicklung wollen die Gewerkschaften nun vorgehen, unter anderem mit ihrer Initiative für einen Mindestlohn. Zum Sport. Langlauf. Bei der Tour de Ski hat der Schweizer Dario Colonia auch in der 5. Etappe die Führung im Gesamtklassement verteidigt. Im Sprint von Toblach im Südtirol wurde Colonia Zweiter, knapp hinter dem Kanadier Devon Kershaw. Dritter wurde Peter Northug aus Norwegen. In der Gesamtwertung beträgt Colonias Vorsprung auf den zweiten Kershaw nun 41,9 Sekunden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.519 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.718 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 27,05 gehandelt, der Dollar zu 96,55 Rappen. Das Wetter. In der zweiten Nachthälfte setzen von Westen Niederschläge ein. Zunächst gibt es noch teilweise Schnee und Einregen, Eisregen bis ins Flachland. Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze gegen 1500 Meter an. In den Alpen bläst starker Föhn. Die Höchsttemperaturen erreichen 5, in den Föhngebieten bis 10 Grad. Im Süden ist es morgen meist grau. Vereinzelt gibt es etwas Schnee bei maximal 3 Grad. Am Freitag ist es oft bewölkt, besonders im Westen fällt zeitweise Regen, nach Osten hin ist es meist trocken. Im Süden gibt es zeitweise Regen, die Schneefallgrenze steigt auf rund 800 Meter an. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 8, im Süden 4 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Die Verkehrsübersicht in Kurzform auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel wieder in beiden Richtungen offen. Es ist aber noch für kurze Zeit mit Stau zu rechnen. Zudem stockender Verkehr in der Region Zürichsee-Zürich auf dem Nordring Richtung Bern sowie vor dem Gobristunnel Richtung St. Gallen, dann auf der A3 Richtung Zürich zwischen Schindeleggi und Richterswil sowie schließlich auf dem Seedamm Richtung Rapperswil.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Die Flut in Australien und ihre Folgen am Rohstoffmarkt. Die soziale Unrast in Tunesien und was Nachbar Gaddafi damit zu tun hat. Dann, das Erdöl brachte dem Sudan den Krieg. Vielleicht bringt es ihm nun den Frieden. Ein Schwerpunkt vor der Abstimmung über die sudanesische Teilung. Außerdem, Sonnenschein und schnelles Geld in Bayern. Ein paar Quadratmeter österreichische Aufmüpfigkeit und in unserer Serie Objekt der Begierde.
Das Aufblühende, das ja eigentlich nur kurz ist, hat mich immer fasziniert.
Über Schönheit und ein bisschen Glück im Blick durch die Linse, der Zürcher Fotograf Walter Pfeiffer. Das Hochwasser in Queensland behindert weiter den Bergbau und vernichtet Ernten. Und weil Australien einer der größten Rohstoffproduzenten ist, hat das Auswirkungen weit über Australien hinaus. Die Preise steigen. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Im Bergbau geht fast gar nichts mehr. Drei Viertel der Kohlegruben in Queensland liegen still. Halb so schlimm, denn wenn das Wasser wieder abfließt, kann die Produktion nachgeholt werden. Das Problem liege anderswo, sagt Tobias Mehrath, Rohwarenexperte bei der Credit Suisse.
Was hier wirklich schwerer wiegt, sind die Probleme mit der Infrastruktur, dass ich einfach auch dort, wo ich noch produzieren kann, habe ich dann Probleme, die Kohle wirklich zum Hafen zu bringen und dann zu verschiffen.
Gesperrte Bahnlinien und Straßen, geschlossene Häfen. Das führt zu Lieferverzögerungen. Das treibt die Preise kurzfristig in die Höhe. Australien exportiert vor allem Kokskohle für die Stahlindustrie, mehr als die Hälfte des weltweiten Bedarfs. Doch Experte Mehrath beruhigt.
Die Stahlhersteller haben ja auch vor Ort Lagerbestände von Kokskohle, auf die sie zurückgreifen können und so eine gewisse Zeitspanne auch überbrücken können. Man hat da so einen gewissen Sicherheitspuffer. Die Besorgnis ist definitiv da. Wir sehen aber bis jetzt noch nicht, dass die Stahlproduktion wirklich zurückgehen würde.
Australien beliefert vor allem China mit Kokskohle. Die boomende Volkswirtschaft muss ihren Energiehunger allenfalls anderweitig stillen und auf entferntere Produzentenländer ausweichen. Für die Stahlindustrie in Europa besteht dagegen kaum Anlass zur Sorge.
In Europa importiert man zwar schon auch Kohle, aber da ist man nicht so wahnsinnig abhängig direkt jetzt von Australien, auch wegen den Transportkosten. Australien ist ja mit am weitesten weg jetzt von Europa. Man importiert dort größere Mengen eben aus anderen Ländern, zum Beispiel auch Südafrika.
Bei der Kohle sind die Engpässe zeitlich begrenzt, anders bei den sogenannten Frühstücksrohwaren Weizen und Zucker. Australien gehört zu den größten Zuckerproduzenten der Welt und im überfluteten Queensland liegen 95% der Zuckerrohranbauflächen des Landes. Zwar war die Zuckerrohrernte schon vor den Überschwemmungen größtenteils abgeschlossen, doch jede negative Meldung schreckt die Händler auf, wie Rohwarenexperte Tobias Merath von der Credit Suisse erklärt.
Wir hatten eigentlich die letzten Jahre am Zuckermarkt recht viel Pech. In Indien gab es große Produktionsausfälle und der Zuckermarkt, der war ja auch sehr volatil. Die Lagerbestände, die internationalen Lagerbestände vom Zucker, die sind auf mehrjährigen Tiefständen. Und der Markt ist dementsprechend sehr angespannt, reagiert recht sensibel auf bereits kleine Angebotsausfälle.
Bereits heute ist Zucker so teuer wie seit 30 Jahren nicht mehr. Für zusätzliche Verunsicherung sorgt die Frage, wie stark die Wassermassen die Zuckerrohrplantagen in Mitleidenschaft gezogen haben. Weniger ernst ist die Lage beim Weizen. Zwar kann gut die Hälfte der Ernte nicht mehr zu Mehl verarbeitet werden, sie taugt bestenfalls noch als Futtermittel. Allerdings, aus dem überfluteten Queensland stammen nur 5% der australischen Weizenausfuhren. Die wichtigeren Anbaugebiete im Süden und Südwesten des Landes sind von der Flut nicht betroffen.
Ivan Lieberherr berichtete. Tunesien wird autoritär regiert und doch seit Wochen von sozialer Unrast erschüttert. Junge Arbeitslose protestieren gegen die Perspektivlosigkeit. Auslöser war der Selbstmord eines Studienabgängers in der Provinzstadt Sidi Bouzid. Er hatte einen Gemüsestand eröffnet, weil er keine andere Beschäftigungsaussicht sah. Doch die Polizei beschlagnahmte den Stand wegen fehlender Bewilligung, worauf der junge Mann sich öffentlich verbrannte. Wenig später folgte ein anderer seinem Beispiel und stürzte sich in eine Hochspannungsleitung. Das Regime von Präsident Ben Ali reagiert umso nervöser, als die Vorfälle einen Schwachpunkt seiner vergleichsweise erfolgreichen Wirtschaftspolitik aufdecken. Unser Maghreb-Korrespondent Alexander Gschwind.
Die Verzweiflungsakte und um sich greifenden Protestaktionen junger Arbeitsloser in der tunesischen Provinz sind Ausdruck eines lange verdrängten Problems, meint der Menschenrechtler Abdelwahab Elhani. Wir haben offiziell 13-14% Arbeitslose im Landesdurchschnitt, aber die sind sehr ungleichmäßig verteilt. Während die Beschäftigungslage in der Hauptstadtregion und den nördlichen Küstengebieten gut ist, liegt die Quote im Zentrum und im Süden weit höher. Betroffen davon sind dort vor allem höher qualifizierte junge Leute.
On a 13% de chiffre de chômage. Ce chiffre-là, il est plus élevé dans les régions de l'intérieur du pays qui sont plus déshéritées que les régions côtières, plus développées.
Allein letztes Jahr verließen 80.000 Absolventen unsere Hochschulen und die suchen jetzt alle eine ihrem Niveau entsprechende Beschäftigung, die es aber für die wenigsten gibt, erklärt Elhani. Was eigentlich Grund zum Stolz wäre, erweist sich nun als echte Herausforderung.
L'année dernière, l'université tunisienne a produit 80 000 diplômés de l'université. Il faut leur trouver du travail. Ça, c'est un défi.
Zumal auch Tunesien wie andere Länder die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise zu spüren bekommt. Und sagt Elhani, da brechen nun eben die Widersprüche auf, weil wir den Leuten, in deren Ausbildung wir seit der Unabhängigkeit 1956 so viel investiert haben, keine qualifizierte Arbeit bieten können.
La Tunisie souffre comme d'autres pays, mais souffre beaucoup plus. Pourquoi? Parce que la Tunisie a investi dans l'éducation à l'aube de l'indépendance. C'est ça la richesse de la Tunisie.
Denn wirtschaftlich hat Tunesien seit den 70er Jahren vor allem in anspruchslose Branchen investiert, wie die Textilindustrie und den Billigtourismus, die für hochqualifizierte Akademiker keine Verwendung haben. Für einen Kellnerjob lohnt es sich ja nicht, jahrelang zu studieren, sagt Elhani lakonisch.
Depuis les années 70, la Tunisie a investi dans des secteurs industriels à très faible valeur technologique, le textile, le tourisme à bas prix, bon marché, vous venez. Maintenant, les jeunes sont diplômés de l'université, ils sont ouverts, ils ont des attentes.
Also gilt es, in technologisch anspruchsvollere Sektoren zu investieren, aber dazu wäre Tunesien auf fremde Hilfe angewiesen.
Il faut aujourd'hui investir dans des industries à haute valeur technologique qui peuvent absorber ces jeunes-là.
Internationale Investoren suchen jedoch in Ländern wie Tunesien in erster Linie schnelles Geld ohne langfristiges und vor allem nachhaltiges Engagement. Abgesehen davon, dass Vetternwirtschaft, Willkür und Bürokratie des Benali-Regimes immer wieder für Negativschlagzeilen sorgen und abschreckend wirken. Zwar entließ der autoritäre Präsident nach den ersten Unruhen seinen Jugendminister und stockte die Mittel für das nationale Beschäftigungsprogramm auf. Aber weil sich die Protestierenden damit nicht beschwichtigen ließen, setzt er inzwischen wieder auf seine Prügelpolizei und den zwielichtigen Nachbarn Gaddafi. Libyen hat einen Riesenbedarf an qualifizierten Arbeitskräften und öffnet ausgerechnet jetzt wieder die Grenze, die der launische Revolutionsführer vor Jahresfrist geschlossen hatte, was die Arbeitslosigkeit in Südtunesien zusätzlich ansteigen ließ.
Im Sudan soll Ende Woche eine neue Zeit beginnen. Am Sonntag stimmt die Bevölkerung des afrikanischen Südsudans in einer Volksbefragung ab über die Loslösung vom arabischen Nordsudan. Die Abstimmung ist Teil des Friedensabkommens von 2005, das einen der längsten Bürgerkriege Afrikas beenden sollte. Doch wäre ein unabhängiger Südsudan überhaupt überlebensfähig und würde das Regime im Norden eine Abspaltung tatsächlich ohne weiteres akzeptieren? Wir reden gleich darüber. Zunächst aber Eindrücke aus Khartoum in der Reportage von ARD-Kollegin Esther Saub.
Ein Markt am Rand von Khartoum. Auf einem großen staubigen Platz hinter den Marktständen stehen riesige Lastwagen mit offenen Ladeflächen. Daneben sitzen Familien. Ihren Hausrat haben sie zu kleinen Burgen aufgebaut. Kommoden, Kisten, ein Kühlschrank, Betten, Bündel mit Bettzeug. In der Mitte köchelt der Tee auf einem Gaskocher. Hier warten Südsudanesen auf die Heimreise. Jedes Gouvernorat des Südsudan stellt Laster zur Verfügung, die die Leute in ihre Heimatregionen bringen sollen. Manche Familien warten hier seit über 3 Wochen, erzählt einer der Männer. Sie wollen nach Hause und fragen nach Lastern, aber es gibt keine. Hunderttausende Südsudanesen, während des Bürgerkriegs in den Norden geflohen, sind in den vergangenen Monaten in den Süden zurückgekehrt. Sie zahlen umgerechnet 2000 Euro für einen Transport auf dem offenen Lastwagen quer durchs Land über so holprige Pisten, dass meist ein Teil der Möbel zu Bruch geht. Andere Heimreisende nehmen die Route über den Nil. Teresa hat umgerechnet gut 1000 Euro bezahlt für einen Monat Schiffsreise bis nach Juba, in die Hauptstadt des Südsudan. Hier sitzt sie nun im Hafen, unter riesigen Mangobäumen. Auf dem staubtrockenen Boden hat sie eine Art Schutzwall aus ihren Möbeln aufgebaut. Komm, sagt Teresa, ich zeig dir das Schiff. Es ist ein flacher Lastkahn, am Heck ein kleines Führerhaus. Einen Monat haben wir hier gesessen. Hier unten an der Gangway haben wir gekocht. Die Möbel waren da oben auf dem Dach. Teresa will jetzt nach Torit, eine Tagesreise östlich des Nils, wenn sie einen Laster findet. In der Zwischenzeit sitzt sie am Hafen fest und hier ist kein UNHCR. Doch weiter draußen, am Fuß eines malerischen Berges, haben UNHCR und die deutsche GTZ ein Durchgangslager aufgebaut. Hier ist alles ordentlich. Geräumige Ziegelhäuser mit Wellblechdach, ein sauber gekehrter Sandhof, Küche, Wasserstelle, Toiletten. Kinder spielen mit Kieselsteinen, werfen sie hoch und fangen sie auf dem Handrücken wieder auf. Eine Frau hat einen Teekessel in der Hand. Jamila heißt sie, eine Witwe mit 5 Kindern. Auch sie ist mit dem Schiff gekommen. Im Regen hat sie auf den Möbeln gesessen. Sie seien alle krank angekommen, erzählt sie. Jamilas Heimatdorf ist Basi, an der Grenze zu Uganda. Dort will sie hin, um am 9. Januar ihre Stimme fürs Referendum abzugeben. Draußen auf der Bank sitzen die Männer. James wurde in Khartoum geboren, 1963. Er hat immer dort gelebt. Nur einmal war er im Süden, als Soldat der nordsudanesischen Armee. Wir wollen die Teilung des Landes und wir wollen uns selbst regieren. Seit ich geboren wurde, habe ich nie einen Präsidenten aus dem Süden gesehen. Wir wollen unsere Freiheit und das Recht, unseren Präsidenten selbst zu wählen. Ich habe im Norden ein Haus verlassen. Es ging mir gut dort, ich hatte Arbeit. Aber das Land hier gehört mir. Es ist wie mein Zimmer. Wenn ich es nicht streiche und sauber mache, macht es niemand sonst. Ich fange wieder bei Null an. Aber wenn ich einen Stein hinlege, dann kommt ein anderer und setzt einen drauf. Und so weiter. In 50 oder 100 Jahren wird es hier ganz anders sein. Vielleicht viel besser als dort. James hätte auch im Norden abstimmen können, sein Haus und seinen Job behalten. Doch er hatte Angst davor, dass die Regierung des Nordens das Ergebnis fälschen könnte. James wollte ganz sicher sein, dass seine Stimme im Referendum für die Teilung gezählt wird. Denn das ist es, was er will. Auch wenn er noch einmal ganz von vorne anfangen muss.
Die Reportage von Esther Saud über südsudanesische Hoffnungen vor der Abstimmung. Markus Häfliger ist der Afrika-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung. Er hat beide Teile des Sudans bereist. Ich fragte ihn am Telefon in Khartoum, ob die Stimmung tatsächlich klar auf Unabhängigkeit deute.
Ja, es gibt zwar keine Meinungsumfragen im Südsudan, aber es ist deutlich, dass sich die Südsudanesen vom Rest des Landes trennen wollen. Hinter ihnen liegen ja 20 Jahre des Bürgerkriegs. Bei älteren Leuten ist das auch noch mal mehr. Es gab da lange die Vorstellung, vor allem in einer politischen Elite und bei Vermittlern des Auslands, dass sich der sudanesische Staat reformieren könne und dann auch die Anliegen der Südsudanesen angemessen vertreten sein würden. Aber der sudanesische Staat ist nicht reformfähig und sehr viele Südsudanesen, die man im Südsudan trifft, die aus dem Norden zurückkommen, um jetzt abzustimmen, die sagen, sie hätten genug und diese Chance würden sie sich nicht noch einmal nehmen lassen wollen.
Ist denn der Süden überhaupt diese Einheit politisch, aus die er jetzt wirkt?
Nein, der Süden hat zwar nur ein Viertel des Territoriums des Gesamtstaates Sudan, aber ein Drittel der Bevölkerung und die Hälfte oder mehr aller 400 Sprachen und Dialekte, die im Sudan gesprochen werden. Also das ist eine sehr unterschiedliche Gesellschaft. Es kam auch immer wieder zu ethnischen Auseinandersetzungen. Was man aber sagen kann, ist, dass im letzten Jahr diese Konfliktherde zumindest teilweise befriedet worden sind. Der Präsident des Südsudans, Salva Kiir, der ein Politiker ist, der den Konsens sucht und meistens auch findet, hat diese Stimmung auch ausnutzen können und alle Leute an einen Tisch gebracht. Und das hat doch zu einer merklichen Abnahme der Spannungen geführt.
Und wirtschaftlich, wenn es jetzt tatsächlich zu dieser Unabhängigkeit kommt, sind die beiden Teile denn so einfach zu entflechten und wären sie alleine wirtschaftlich überhaupt lebensfähig?
Sicher lebensfähig entflechten, nein. Und das wollen sie auch nicht. Also alle Deklarationen laufen darauf hinaus, dass man möglichst eine offene Grenze haben will, auch möglichst die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiterführen will. Das sind Dinge, die im Detail noch ausgehandelt werden müssen und auch durchaus in einem größeren Pokerspiel noch sehr Bankapfel darstellen. Also beispielsweise dürfen Araber aus dem Norden weiterhin im Süden investieren und mit welchen Beschränkungen allenfalls. Das sind Dinge, wo man jetzt übereingekommen ist. Das hat ja auch Bashir gesagt bei seiner Rede in Juba gestern, dass man die Rechte der Südsudanesen im Norden respektieren wolle und umgekehrt hat man das schon immer gesagt. Also da ist man auf der deklamatorischen Ebene jedenfalls auf dem guten Weg. Das große Problem, wenn man so will, ist, dass der Norden relativ entwickelt ist, aber Gefahr läuft, Einnahmen aus dem Erdöl zu verlieren. Die Erdöleinnahmen machen 90% der Staatseinnahmen aus, 80% davon stammen aus dem Südsudan und die Angst, diese Einnahmen zu verlieren oder auch nur einen Teil davon, der sitzt den Nordsudanesen im Nacken. Der Süden hat umgekehrt alle diese Einnahmequellen, auch eine sehr entwicklungsfähige Landwirtschaft. Aber er ist, was die Infrastruktur angeht und auch die technischen Fähigkeiten angeht, die Administration, die Logistik, alles dies, ist er total unterentwickelt und wird es sehr schwer haben, dieses Potenzial auch wirklich zu entwickeln.
Sie sprachen einige der offenen Fragen schon an, die jetzt diskutiert wurden bei einem Besuch des sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir gestern im Süden. Welches sind die wesentlichsten Streitpunkte noch?
Die Bürgerrechte habe ich erwähnt. 20% der zukünftigen Landesgrenze sind nicht definiert. Das klingt dramatisch, ist es aber wahrscheinlich nicht. Bashir hat eine Lösung bis in den Sommer versprochen. Also wenn da beide Teile am gleichen Strang ziehen, kann man sich da sehr schnell einig werden. Sehr wichtig, die Aufteilung der Erdöleinkünfte nach dem Friedensabkommen von vor 6 Jahren kriegen beide, der Südsudan und der Nordsudan, je hälftig Anteile aus diesen Erdöleinnahmen. Und da ist man überhaupt noch nicht weiter. Also da wird wahrscheinlich hinter den Kulissen sehr viel verhandelt. Der Norden will natürlich möglichst seine 50% behalten, aber der Süden sagt, also ganz 50% gibt es dann nicht. Der Süden kann aber auch nicht ohne den Norden kutschieren, weil sämtliche Pipelines und die Verschiffungshäfen liegen im Norden. Also da ist man aufeinander angewiesen. Und dann gibt es eine Knacknuss, und das ist ein kleines Gebiet, Abyei. Das liegt nördlich der zukünftigen Grenze, also gehört zum Norden, aber der Südsudan beansprucht es für sich. Und das könnte wirklich zu einer Knacknuss werden, weil das nicht nur in der Hand der Politiker liegt, sondern es gibt da auch sehr starke regionale Machtkämpfe, die sich zum Teil auch der Kontrolle der Politiker entziehen.
Der Norden ist angewiesen auf das Öl aus dem Süden, sagten Sie. Was ist vor diesem Hintergrund denn von den Zusicherungen, die Omar al-Bashir jetzt abgibt, zu halten, nämlich dass er tatsächlich eine Unabhängigkeit des Südens auch akzeptieren würde? Kann man darauf vertrauen?
Ja und nein. Also Bashir ist natürlich auch ein sehr schlauer Fuchs, und ich würde jetzt, nur weil er solche Versprechungen gemacht hat und jetzt ganz neue Töne angeschlagen hat oder zumindest in einem neuen Rahmen, also sehr offiziell an einem symbolischen Ort, nämlich im Süden, das tut er wahrscheinlich auch, weil jetzt alle Augen auf den Sudan gerichtet sind. Man muss das mit einer Prise Salz nehmen, aber es ist tatsächlich so, dass beide Seiten, und dies im Unterschied zu allen vorausgegangenen Jahrzehnten, realisiert haben, dass sie nur verlieren, wenn es zu einem weiteren Krieg kommt. Gerade wegen des Erdöls, und das ist ja das Paradox, das war einmal eine der Wurzeln des Konflikts, und jetzt ist es eine Art Garant dafür, dass die beiden Seiten miteinander kutschieren müssen, weil einfach die Opportunitätskosten für beide Seiten, einen neuen Krieg zu beginnen, zu groß wären.
Einschätzungen von Markus Häfliger, dem NZZ-Afrika-Korrespondenten am Telefon in Khartoum. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Kaffeehausrebellen in Österreich und Erotischem aus der Zwingli-Stadt. Zunächst aber Bayern. In München ist ein ehemaliger Spitzenmanager der Bayerischen Landesbank verhaftet worden, Gerhard Gripkowski. Gegen ihn wird wegen Veruntreuung und Steuerhinterziehung ermittelt. In einem Fall, der zu einem der größten Korruptionsfälle Deutschlands werden könnte, wenn sich denn die Vorwürfe bestätigen. Es geht um Formel 1 und um Sonnenschein und um 50 Millionen Euro. Kaspar Selk.
Das Geld floss von Osten und von Westen, aber immer aus sonnigen Regionen. Aus Mauritius im Indischen Ozean und von den Jungferninseln in der Karibik kamen 50 Millionen Euro, und die Stiftung, in die sie flossen, hieß, wie denn sonst, Stiftung Sonnenschein. Die Stiftung gehört Gerhard Gripkowski. Ihr Stiftungszweck ist laut Süddeutscher Zeitung, Gerhard Gripkowski mit Mitteln zu versorgen. Gripkowski ist ein ehemaliges Kadermitglied der Bayerischen Landesbank. Er war dort für Risikomanagement zuständig, in München. Wenn er oder seine Stiftung aus welchem Grund auch immer 50 Millionen bekommt, dann muss er das entsprechend auch in München versteuern. Dummerweise hat er die Stiftung Sonnenschein aber in Österreich errichtet und dem deutschen Steueramt nichts davon gesagt. Erster Vorwurf, Steuerhinterziehung in zweistelligem Millionenbetrag. Jetzt aber zur Hauptsache, woher all das Geld? Das hat eine Vorgeschichte mit prominenten Akteuren. Leo Kirch ist einer davon, lange Zeit der mächtigste Medienmann Deutschlands, beteiligt an Sat.1 und Sky und Axel Springer. Leo Kirch brauchte Geld für seine Großeinkäufe, für Fernsehrechte und für die Formel 1. Die hat er nämlich auch gekauft, für 1,6 Milliarden. 2 Milliarden lieh ihm die Bayerische Landesbank. Weshalb sich eine Staatsbank indirekt am Kauf der Formel 1 beteiligt, fragte sich die Bayern LB bald selber, als Kirch nämlich bankrott ging und die Bank als Miteigentümerin auf der Formel 1 sitzen blieb. Hier kommt Risikomanager Gripkowski ins Spiel. Er war es, der den Auftrag bekam, dieses lärmige Vermögensstück so gewinnbringend, respektive so verlustmindernd wie möglich abzustoßen. Dazu musste er mit einem anderen Promi geschäften, mit dem sehr umstrittenen Bernie Ecclestone. Seit langem sozusagen der Geschäftsführer und Hauptprofiteur in der Formel 1. Berühmt als früherer Chef des Brabham-Rennstalles, berüchtigt als Bewunderer des Führungsstils von Adolf Hitler. Das Geschäften mit diesem Ecclestone gestaltete sich zuerst als sehr schwierig und konfliktreich. Plötzlich lief aber alles wie am Schnürchen. Niemand erfuhr, wie das alles ging. Am Schluss hat jedenfalls eine britische Investorengruppe die Formel 1 übernommen, um sie gleich an Ecclestone weiterzuverkaufen. 1,5 Milliarden brachte der Verkauf dieses Autozirkus. In München war man erleichtert seinerzeit. Speziell Gripkowski muss froh gewesen sein, weil nämlich kurz darauf die besagten 50 Millionen aus insularen Steuerparadiesen in Ost und West in seine österreichische Stiftung flossen. Das Problem hier, davon wusste die Bayerische Landesbank nichts, bis es vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung stand. Wenn das aber Entschädigungen, Honorare aus dem Verkauf der Formel 1 gewesen sein sollten, und davon geht die Staatsanwaltschaft jetzt offenbar aus, dann wäre das Geld, das Gripkowski seiner Arbeitgeberin, der Bayerischen Landesbank, vorenthalten hat. Oder, auf Juristendeutsch, Veruntreuung von 50 Millionen Euro. Noch sind das Vorwürfe und wohlverstanden Gripkowski bestreitet sie. Aber wie auch immer, der ganze Vorgang wirft ein weiteres Licht auf das Gebaren deutscher Landesbanken, von Staatsbanken, die vor der Krise in einer Weise geschäftet haben, die im Rückblick schwer zu verstehen ist, um das mal so zu sagen. Speziell bei der Bayern LB, welche das Formel-1-Geld nämlich gleich für eine nächste Investition brauchte, die Beteiligung an Jörg Haiders Hypogroup Alpe Adria. Da stieg man dann mit 3,7 Milliarden ein. Man wollte über Österreich ins Osteuropa-Geschäft hineinkommen. Vor kurzem wurde man auch diese Beteiligung wieder los, und zwar, Stichwort Risikomanagement, für 1 Euro. Rechne.
Mit Spanien ist zu Jahresbeginn praktisch die letzte Raucherbastion Europas gefallen. Auch dort sieht man nun kleine Gruppen draußen vor den Lokalen stehen und frierend an der Frischluft qualmen, wie schon hierzulande oder in Skandinavien bei den Briten, in Italien, Deutschland oder Frankreich. Alle Länder haben das einst Undenkbare, das Rauchverbot, durchgesetzt. Alle Länder? Nein, ganz im Herzen Europas leistet ein kleines Land noch Widerstand. Es heißt Österreich. Joe Schelbert.
Selbstverständlich ist auch in Österreich in öffentlichen Räumen das Nichtrauchen grundsätzlich die Norm. Schließlich gibt es ja die Bestrebung, den Nichtraucherschutz EU-weit in Einklang zu bringen, wie es so schön heißt. Und so gilt denn auch nach § 13 des Nichtraucherschutzgesetzes, Zitat, in den der Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gäste dienenden Räumen von Betrieben der Gastronomie ein grundsätzliches Rauchverbot. Grundsätzlich. Allerdings darf der Wirt selbst entscheiden, ob er lieber ein Raucherlokal oder ein Nichtraucherlokal einrichtet, wenn sein Lokal nicht mehr als 50 Quadratmeter misst. Auch grundsätzlich. Bloß, wenn sein Lokal zum Beispiel 80 Quadratmeter misst und man den Raum aus rechtlichen Gründen, den Denkmalschutz etwa, nicht durch Einziehen einer Mauer auf 49,9 Quadratmeter verkleinern kann, ist eine Ausnahmebewilligung möglich. Grundsätzlich. Auf diese wartet jetzt das legendäre Café Havelka an der Dorotheagasse in Wien. Das Denkmalamt will dieser Tage entscheiden. Ein Kaffeehaus ohne Rauchen, meint der Kaffeesieder des Havelka, sei wie ein Kaffeehaus ohne Kaffee. Und das kann ja wohl nicht der Sinn eines Rauchverbots sein. Eigentlich ist es ja erstaunlich, dass just Österreich, das in der Kaiser- und Nazizeit äußerst obrigkeitlich geschult wurde, sein Rauchverbotsgesetz liberal handhabt. Aber vielleicht ist gerade dies der Grund. Von diesem so grundsätzlichen Rauchverbot in Österreich profitieren übrigens Österreichs Wirte in der Nähe der Staatsgrenze massiv. Abend für Abend ziehen rauchverbotsgeplagte Bayern Richtung Tirol, Salzburg oder Oberösterreich, um ihrem Laster in der Wirtschaft vor einem Bier zu frönen. Die Umsätze sind, so das Hauptstammtischblatt Kronenzeitung, um mehr als ein Viertel gestiegen. Das derart grundsätzliche Rauchverbot in Österreichs Lokalen hat jetzt aber auch Gegner auf den Plan gerufen. Im Februar wollen sie mit der Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren beginnen, das ein tatsächlich grundsätzliches Rauchverbot bringt. Über 100.000 Bürgerinnen und Bürger hätten sich schon via Internet, so die Initianten, bereit erklärt, das Begehren dann auch zu unterschreiben. Grundsätzlich.
18.34 Uhr im Echo der Zeit. In unserer Serie Objekt der Begierde zum Jahreswechsel treffen wir heute auf einen Künstler, der seit 40 Jahren die Schönheit des Körpers einzufangen versucht. Die Rede ist vom Schweizer Künstler Walter Pfeiffer und vom menschlichen Körper. Lange zählte Pfeiffer zu den Untergrundfotografen im Umfeld der schwulen Subkultur. Dort genoss er Kultstatus. Außerhalb fand er aber wenig Beachtung. Inzwischen aber werden seine Werke mit denjenigen des weltbekannten japanischen Aktfotografen Nobuyoshi Araki oder der Fotografie-Ikone Nan Goldin verglichen. Pfeiffers Werke befinden sich heute unter anderem im Zürcher Kunsthaus, in der französischen Nationalkollektion oder in der Sir Elton John Stiftung. Pascal Krauthammer hat Walter Pfeiffer in Zürich getroffen.
Das Objekt der Begierde, was hat das mit mir zu tun?
Viel. Es hat sehr viel zu tun mit ihm, mit Walter Pfeiffer. Ganz in Schwarz gekleidet steht der Künstler in seiner Wohnung vor einer weißen Pinnwand, wo rote Stecknadeln seine Fotografien festhalten. Ein makelloses Gesicht da, eine attraktive Körperpartie dort. Viermal betätigt Pfeiffer jeweils den Auslöser, dann muss das Bild im Kasten sein. Auf der Pinnwand, im Kalender, auf den Vernissagekarten, in den Büchern oder auf dem Cover der Hochglanzmagazine. Den Körper tastet Walter Pfeiffer mit seinem Objektiv auf jede erdenkliche Weise ab. Der Körper, der menschliche, der männliche, das ist sein Objekt der Begierde. Seit bald 40 Jahren. Pfeiffer sagt:
Es ist eigentlich eine driving force, das dich immer antreibt, das Objekt der Begierde.
Die Muskeln, die Sehnen, die Haut, die Augenbrauen, der Mund, die Haare. Bei einem bestimmten Typen macht es Klick bei Pfeiffer, dann muss und will er ihn haben vor der Kamera. Wie damals, als alles begann im zwinglianischen Zürich der 70er Jahre.
Da ging ich ja noch viel in den Ausgang und man ist jung und so weiter. Da sah ich vier in so schwarzen T-Shirts und so Jeans, die sahen aus wie aus einem Elijah Kazan-Film, so wahnsinnige Profile, ich glaub's einfach nicht.
Die jungen Männer mit den Kazan-Profilen ließen die Kleider fallen und sich ablichten. Ihre Freunde kamen auch, wollten sich ebenfalls nackt fotografieren lassen. Peter, Hans, Michael und wie sie alle hießen, manche von ihnen wurden für Pfeiffer im wahrsten Sinn des Wortes zu Objekten der Begierde.
Es waren verschiedene, das merkt man auch, wo ich einfach inspirierter war, die mich zu Höchstleistungen gebracht haben, ohne dass sie es merkten.
In diesen Momenten blickte Pfeiffer durch den Sucher seiner Kamera wie durch ein verbotenes Schlüsselloch und knipste, wen er innerlich selbst begehrte.
Die mich am meisten fasziniert haben, das wird natürlich dann eine Begierde. Das heißt, es gibt ja dieses Bild vom Esel, der vorne dran eine Wurst hat, damit er läuft. Und so kam mir das vor. Die haben immer etwa eine Stufe mehr geschaltet, dass ich noch mehr ihnen hintendrein komme, aber nie packen kann eigentlich.
Immer wieder hat sich der Künstler in seine Modelle verliebt oder zumindest in ihr schönes Äußeres, bis er gelernt hat, dass er durch seine Kunst diese Begierde stillen konnte.
Da gab's wirklich teilweise so abenteuerliche Sachen. Am Anfang, als ich anfing, wusste ich nicht, wie ich das handeln sollte. Ich habe mich verliebt in die Falschen, also nur in das Optische, bis ich merkte, dass ich eigentlich durch meine Arbeit ein Ventil hatte, damit ich das irgendwie anders kanalisieren konnte. Und dann war es nicht mehr so schlimm.
Pfeiffers Fotografie mag getrieben sein von Leidenschaft, die Bilder aber wirken immer kunstvoll arrangiert. Auch wenn er stets sein Heute ablichtet und abbildet, die ästhetischen Vorbilder liegen in der Vergangenheit.
Das Objekt der Begierde der Kunst geht ganz zurück zu den Griechen natürlich, die klassischen Perikles-Statuen. Es ist der in der Kunst, wo ich die Bilder her habe, wo ich mich inspiriert habe, für, wenn ich, sagen wir, in einem Museum, da alle die Museen durchgewandert bin. Es wird irgendwo gelagert und vielleicht kommt es dann.
Wie beispielsweise bei einer seiner bekanntesten Fotografien, dem Porträt eines jungen Mannes mit einer Lockenpracht.
Da sieht man ein klassisches eigentlich Bild da. Der hat es, da wollte ich, dass der das Gesicht richtig nass ist. Da habe ich ihn vorher so Dämpfe machen lassen. Wie sagt man, Kamillendämpfe. Und was mir gefällt, ist, das Gesicht ist wirklich klassisch, fast wie von Caravaggio.
Tatsächlich, das Bild in Schwarz-Weiß erinnert an ein frühbarockes Gemälde. Laszivität, Homoerotik, auch diese Elemente finden sich im Werk eines Caravaggio. Pfeiffer, der inzwischen selbst ein klassisches Alter erreicht hat, bückt sich nach seinem ersten Fotobuch aus den 70er Jahren. Es ist ein Tagebuch seiner Suche nach Schönheit und Glück.
Oh, ich kann nicht mehr. Oh, wenn ich jetzt eigentlich das allererste, das ist eigentlich von dem Anfang. Sehen Sie, da ist ja eigentlich, warte, wir gehen da rüber. Hier sehen wir einen Schlafenden mit einem großen Geschlechtsteil. Das ist eigentlich aus einer Zeit, wo das gar nicht möglich war, dass man solche Bilder etwas so in eine Geschichte so verwebt, in sein Leben irgendwie. Er hat einfach die ganze Palette, haben wir eigentlich gezeigt.
Die Bildsprache, die Pfeiffer in seinem ersten Fototagebuch geschaffen hat, erinnert an die Bilder eines Larry Clark, der die Sexualität Jugendlicher zeigte, ohne je pornografisch zu wirken. Und trotzdem, das Schaffen Pfeiffers, das heute in Kunstmuseen und Galerien ausgestellt wird, fand zu Beginn keine Anerkennung. Zu offensichtlich war die erotische und sexuelle Komponente.
Sogar bin ich auf eine Redaktion und die hat das so angesehen und hat das geblättert. Oh, schön. Ja, sehr schön. Und dann bis das dann das, wo war das, hier, da wurde es zugeklappt. Oh nein, darüber kann ich nicht schreiben. Und er hat mir das Buch wieder gegeben. Und so blieb das Buch eigentlich für mich inexistent. Und es wurde gar nichts darüber geschrieben, aber es ging in den Underground und überall bekam ich Fanpost aus der ganzen Welt eigentlich.
Vor allem für eine ganze Generation von heranwachsenden Schwulen, die sich in den 70er und 80er Jahren noch immer im Underground bewegten, waren die Bilder Pfeiffers wichtig für ihre Selbstwahrnehmung. Erst vor 2 Jahren, 30 Jahre nach Erscheinen des ersten Fotobands, kam dann der ganz große Durchbruch.
Meine Objekte der Begierde sozusagen wurden erst richtig gewürdigt in der großen Retrospektive in Winterthur, im Fotomuseum Winterthur vor 2 Jahren. Das hat doch einen gewissen Einfluss gehabt auf meine jetzige Tätigkeit.
Heute ist Pfeiffer einer der ganz Großen, ein gefragter Fotograf für Magazine, für weltweit tätige Unternehmen steht er nun hinter der Kamera. Und doch, selbst bei der aktuellen Kampagne für die Recyclingfirma PET Schweiz bleibt er seinem Grundthema treu, wenn er in einem Meer von PET-Flaschen 2 nackte Männer baden lässt, 2 junge Männer wohlgemerkt.
Es stimmt, dass es sind eigentlich immer junge, die sind, aber irgendwie habe ich so ein in mir so ein Ideal, so ein Gleichkommen, das ideale klassische, nicht der Zerfall eigentlich. Nicht, dass ich jetzt ändern werde vielleicht und jetzt, wo ich selber am Zerfallen bin bald, aber trotzdem hat mich immer das Wachsende und das ja das Aufblühende, das ja eigentlich nur kurz ist, hat mich immer fasziniert. Es ist eine ganz kurze Zeit, die hochspannend ist. Vielleicht bin ich jetzt da hängen geblieben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.